Was brauchen wir eigentlich, um als Christen Nachfolger Jesu zu sein? Das ist eine Question, ja.
Gehorsam.
Bitte? Gehorsam, ja.
Glauben.
Glauben. Bitte? Also, okay.
Heiligen Geist.
Heiligen Geist. Also eine ganze Menge Sachen. Aber ich möchte eigentlich auf einen ganz besonderen Begriff eingehen, und der ist auch schon gefallen, und das ist Glaube. Und ich möchte erstmal versuchen, Glaube zu definieren, und zwar so zu definieren, wie es die Bibel definiert. Und es gibt ein ja, fast schon Schlüsselvers zum Thema Glaube, das ist im Hebräer 11, der Vers 1. Und wenn du da jetzt mit mir mal hingehst, dann fangen wir da mal an. Da heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Oder man kann es auch übersetzen, anstatt Überführtsein, Überzeugung, ja, von Dingen, die man nicht sieht. Und in dem Vers kommen eigentlich zwei Begriffe vor, und die sind auch beide in Gefallen, nämlich Glaube und Hoffnung. Hoffnung hatten wir vorhin noch in einem der Lieder. Und die Frage ist, ist Hoffnung und Glaube dasselbe, oder wodurch unterscheiden sich die? Und wenn man mal die Begriffe sich genauer anguckt und schaut, dann ist Hoffnung eigentlich etwas, was immer auf die Zukunft weist. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Ja, das weist auf die Zukunft. Oder ich hoffe, dass Gott das und das tun wird irgendwann. Oder ich hoffe, dass ich meinen Schulabschluss erfolgreich abschließen kann. Das sind alles Dinge, die auf die Zukunft gerichtet sind. Und wenn man genau überlegt, dann passiert Hoffnung bei uns im Verstand. Verstandesmäßig hoffen wir auf etwas. Wir sehen nicht unbedingt schon die Lösung. Wir sind uns auch nicht sicher, ob es kommen wird. Ja, Wetterbericht 50% trifft dazu, ne? Anderen 50% liegt er daneben. Das ist Hoffnung. Und er sagt hier, Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also da ist die Hoffnung, die auf die Zukunft weist, und dann ist da auf der anderen Seite der Glaube. Und der Glaube ist etwas, der jetzt bezogen ist. Ich glaube, dass Gott jetzt das und das tun kann. Ich glaube, dass Gott groß genug ist für das und das. Ich glaube, dass Gott mir jetzt eine Antwort geben kann. Und Glaube findet in unserem Herzen statt. Und wir haben es vorhin auch schon kurz angerissen, der Glaube, dass überhaupt Glaube in unserem Herzen stattfinden kann, ist schon etwas, was der Heilige Geist dort hineingelegt hat. Ohne ihn haben wir keinen Glauben, sondern allenfalls Hoffnung. Und jetzt kann man auch nochmal an zwei anderen Versen ganz gut nachvollziehen, dass wir hier über zwei Dinge reden, nämlich Hoffnung als etwas, was in unserem Verstand stattfindet und zukunftsgerichtet ist, und etwas Glaube, der im Herzen liegen muss und der aus dem Herzen herauskommen muss. Und dazu lasst uns mal in den Thessaloniker, in 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 8 gehen. 1. Thessaloniker 5, Vers 8. Denn da finden wir die beiden auch wieder, die beiden Begriffe Glauben und Hoffnung. Da heißt es, wir aber, die von dem Tage sind, also die von jetzt sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Seligkeit. Und wenn man jetzt nochmal genau hinguckt und sieht, man hat hier auf der einen Seite den Brustharnisch des Glaubens und der Liebe Wo trage ich den Brustharnisch oder Brustschutz? Vorne? Vorm Kopf? Vorm Körper? Also eigentlich vor dem Herzen, ja? Das heißt, der Brustpanzer schützt mein Herz und das, was in meinem Herzen ist. Und auf der anderen Seite spricht er davon, und den Helm mit der Hoffnung der Seligkeit. Was schützt der Helm? Den Kopf, den Verstand. Ja, auch hier wieder, Glaube, der im Herzen sitzt, der wird durch den Brustpanzer geschützt. Und Hoffnung, die in unseren Gedanken ist, die verstandesmäßig getrieben ist, geschützt durch den Helm. Und der Vers, der das dann nochmal ganz klar zum Ausdruck bringt, bezogen auf den Glauben, ist im Römer 10,10, wo es da heißt, denn mit dem Herzen wird geglaubt, also hier mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand wird geglaubt, und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Der Punkt ist, Glaube muss in unserem Herzen verankert sein. Wenn er nicht in unserem Herzen verankert ist, haben wir keinen Glauben. Da haben wir vielleicht verstandesmäßiges Hoffen, aber das ist nicht das, was die Bibel mit Glaube definiert. Also Hoffnung und Glaube muss man eindeutig auseinanderhalten. Heute möchte ich mich mehr auf den Glauben konzentrieren, um nochmal ein paar Aspekte des Glaubens herauszuarbeiten, denn es ist neben dem Heiligen Geist wenn nicht sogar der wichtigste Aspekt unseres Lebens als Nachfolger Christi. Weil, wenn wir nochmal in den Römer 10,10 gehen, und deswegen schlag den bitte mal auf, dann können wir ihn mal etwas genauer betrachten. Dann gibt es da noch so ein paar Aspekte, die auch nur mit dem Glauben verbunden sind und nicht mit der Hoffnung. 10,10, Römer 10,10. Wir haben, also ich habe jetzt hier eine Übersetzung, die sagt, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Dieses zur Gerechtigkeit kann man auch anders übersetzen. Und wenn man auf den Ursprungstext zurückgeht und den wirklich so in seinem vollen Verständnis des griechischen Wortes auseinandernimmt, dann könnte man den auch so beschreiben, dass es heißt, denn mit dem Herzen wird geglaubt, in die Gerechtigkeit hinein. Und wichtig ist hier auch zu verstehen, dass es nicht um den Begriff einer theoretischen Gerechtigkeit geht. Ja? Also wir kommen ja manchmal und sagen, oh, das finde ich jetzt ungerecht oder das fand ich gerecht. Aber das ist unser eigenes Verständnis von Gerechtigkeit. Und unser Verständnis von Gerechtigkeit ist, ich sage mal, sehr flexibel. Ja? Ich glaube, gerade die Fußball-Weltmeisterschaft hat da ein paar Beispiele gesagt, ne? Wo wir gedacht haben, na, es wäre gerechter gewesen, wenn, keine Ahnung, Costa Rica gewonnen hätte statt den Niederlanden. Ja? Das ist unsere Definition von, was ist gerade gerecht, sehr stark situationsbetrieben, manchmal auch bezogen auf unsere eigene Situation getrieben, ja. Ich mag dieses Orange nicht, also will ich die andere Mannschaft gewinnen lassen. Ja, ja, aber das ist unsere Definition von Gerechtigkeit. Das ist eine theoretische Gerechtigkeit, die leider Gottes sich auch über Zeiten und Situationen immer wieder verändert. Es gibt keinen Maßstab für diese Gerechtigkeit. Wenn wir hier im Römer lesen, wie Paulus da sagt und sagt, denn mit dem Herzen wird geglaubt in die Gerechtigkeit hinein, dann könnte man auch sagen, in die Gerechtigkeit, die Jesus Christus ist, hinein. Und damit bekommt diese Gerechtigkeit einen klaren Maßstab. Sie bekommt eine klare Definition. Und sie wird personifiziert. Sie ist festmachbar. Und ist nicht mehr theoretisch, sondern ganz klar. Und was auch noch wichtig dabei ist, es findet eine Bewegung statt. Weil wenn wir in etwas hinein uns bewegen, dann müssen wir eben von A nach B kommen. Ja, ich kann nicht etwas in etwas hinein, wenn ich nicht mich dabei bewege. Ja. Hinein ist ein von A nach B. Ja. Wenn ich hier stehen bleibe und sage, ich gehe jetzt ins Wohnzimmer und bleibe hier stehen, dann kann ich das den lieben langen Tag sagen, aber das Wohnzimmer ist noch immer da hinter mir. Das heißt, Glaube hat auch etwas damit zu tun, dass Bewegung stattfindet. Dass wir durch den Glauben in etwas hineinbewegt werden. Dass wir von etwas weg in etwas hinein. Ein anderer Vers, der das auch nochmal sehr nett transparent macht, ist im Johannes 6, 47. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Eigentlich steht da, wer an mich glaubt. Ja? Das ist Jesus, der hier spricht. Aber auch hier, wenn man mal in die wörtliche griechische Basis hineingeht, kann man diesen Vers auch wieder so übersetzen, dass man sagt, wer in mich hinein glaubt, hat ewiges Leben. Also wieder die gleiche Geschichte wie im Römer 10, 10. Jesus ruft uns auf und sagt, glaubt mit dem Herzen in mich, Jesus, die Gerechtigkeit, die Wahrhaftigkeit, das wahre Leben, das ewige Leben, glaubt in mich hinein. Und wenn ich in etwas hineingehe, gehe ich aus etwas anderes heraus. Wenn ich hier von der Terrasse ins Wohnzimmer gehe, dann gehe ich aus der Terrasse raus in das Wohnzimmer hinein. Und genauso ist Glaube. Glaube ist immer mit Veränderung, mit Bewegung von einem Punkt, wo ich mich befinde, hin zu einem Punkt, wo Gott mich hinbringen will. Ich könnte jetzt noch einen Schritt zurückgehen und sagen, bevor wir überhaupt glauben können, brauchen wir erstmal Buße und Bekehrung. Das ist auch ein Herausbewegen aus unserem alten, sündigen Leben hinein in das neue, geborene Leben, das Jesus Christus uns gegeben hat. Haben wir letzten Sonntag mal kurz darüber gesprochen. Mir geht es jetzt heute wirklich um den Begriff Glauben, deswegen bleibe ich da jetzt auch. Ja. Aber das Wichtige ist, dass es also eine Bewegung ist, also in Christus hinein, zur Gerechtigkeit hin, beides bedeutet Veränderung. Glaube bringt Veränderung. Glaube bringt keinen Stillstand. Glaube ist nichts Statisches. Und das hat noch etwas. In diesem Vers in Johannes heißt es, wahrlich, weil ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Da steht nicht, wird ewiges Leben haben, irgendwann mal, denn. Sondern hat ewiges Leben. Und damit haben wir einen zweiten wichtigen Aspekt von Glauben. Glaube ist etwas, was wir jetzt haben, was Substanz ist. Das heißt im Hebräer nochmal, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Verwirklichung heißt, es wird substanziell, es ist jetzt da. Es ist nicht etwas, ich glaube, irgendwann wird es passieren, sondern Glaube ist ein Glaube, der, wenn er aus dem Herzen kommt, der jetzt was bewirkt, der jetzt was Veränderung bringen will, der jetzt Bewegung transportieren will. Das heißt, deswegen auch nochmal die Differenzierung zwischen Hoffnung und Glaube. Hoffnung ist zukunftsgerichtet. Da weiß ich, ich darf auf etwas hoffen, aber ich weiß noch nicht, wann es sein wird und wie es dann aussehen wird. Glaube aus dem Herzen heraus, Glaube aus dem Heiligen Geist heraus, will jetzt was bewegen, will jetzt Substanz bringen, will jetzt Realität bringen. Nun hat das Glauben für uns immer ein Problem, weil wir haben hier gerade herausgearbeitet, es ist eine Herzensangelegenheit. Aber damit wird sie für uns mit unseren fünf Sinnen nicht so richtig greifbar. Ne? Wir sehen es nicht, wir hören es nicht, wir fühlen es nicht, wir schmecken es nicht, ja, wir riechen es nicht. Und da hat der Paulus sehr schönen Vers im 2. Korinther 5, 7 geschrieben. Wo auch deutlich macht, wie wir als Nachfolger Christi zu leben haben. Zweiter Korinther 5, Vers 7. Wer ihn hat, darf ihn gerne mal vorlesen.
Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen.
Ich habe noch eine etwas andere Übersetzung im Deutschen. Das ist eine neue evangelische Übersetzung. Da heißt es, wir leben ja im Glauben und noch nicht im Schauen. Das ist eine ganz interessante Auslegung dieses. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Aber der wichtigste Punkt ist erstmal, wir wandern durch Glauben, nicht durch Schauen. Also Glauben hat erstmal nichts mit unseren fünf Sinnen zu tun. Ganz im Gegenteil, unsere fünf Sinne stehen uns im Zweifelsfall beim Glauben sogar im Weg. Weil unsere fünf Sinne sagen, ich kann es nicht anrühren, also existiert es nicht. Ja? Glaube sagt, es existiert, obwohl ich es nicht sehe. Oder nicht höre, nicht fühle. Ja? Aber denk mal an Abraham. Abraham hatte eine Verheißung von Gott. Und die war, du wirst der Vater vieler Nationen sein. Und es heißt im Hebräerbrief über Abraham, und er glaubte, und der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Hat Abraham diese vielen Nationen gesehen? Nicht mit seinen Augen, sondern er hat sie nur im Glauben als Realität wahrgenommen. Und Gott hat sie ihm gezeigt, wie groß die Nationen sein werden, weil er gesagt hat, Abraham, guck mal in den Himmel, da war wolkenfrei übrigens, ne, als er da Kaulquatsch hat. Und dann hat er gesagt, zähl mal die Sterne. Und hat Abraham, glaube ich, nicht lange gezählt, sondern gesagt, Herr, die kann ich nicht zählen. Aber Herr, ich weiß, was du mir sagen willst. Und ich glaube, dass es so ist. Und da hat er noch keinen Sohn gehabt und noch nicht den Ismael. Und eigentlich wusste er auch im Natürlichen nicht mehr machbar. Aber er hatte Glauben, dass es sein wird. Dass es Substanz hat. Was Gott sagt, hat Substanz. Und darum geht es in unserem Glauben. Es geht darum, herauszufinden, was Gott hat und wo er uns nach wo bewegen will. Er wollte Abraham bewegen. Und das hat er getan. Er hat überlegt, Abraham war ein Heide. Weil Gott rief ihn und sagte, Abraham, folge mir nach oder folge dahin, wo ich dich hinführen will. Weil Gott einen Plan hatte für Abraham, nämlich ihn rauszuführen aus diesem heidnischen Umfeld, aus dem er kam, hinein in ein Leben des Glaubens. Und da gibt es auch eine Beziehung noch zu dem Glauben, nämlich, wir haben das eben Johannes schon gesehen, es geht immer wieder um, Glauben will uns auch hinausführen aus etwas, was Tod bringt, hineinführen, was Leben bringt. In ein geistliches Leben, in ein Leben, das Ewigkeitsleben bedeutet. Und dann, das kannten schon im Alten Testament der König David zum Beispiel. Er hat in Psalm 27, 13 Folgendes gesagt, wenn ich nicht geglaubt hätte, das Gute Jehovas zu schauen im Lande der Lebendigen. Also er hat geglaubt, David hat geglaubt und spricht von dem Land der Lebendigen. Er spricht nicht von irgendeinem Land oder von einem tollen Land oder von einem, was weiß ich, Land, sondern er sagt einfach, du Herr, bringst mich in das Land der Lebendigen. Und ich habe geglaubt, egal, was mir gerade entgegenstand. Also da war 27, 13 im Psalm. Es war wirklich, wirklich so, dass David wusste, was Gott spricht, hat Substanz. Selbst wenn ich es jetzt im Moment noch nicht mit meinen physischen Sinnen wahrnehmen kann, weiß ich, es ist so. Es ist Realität. Und das zeigt auch, dass Glauben etwas damit zu tun hat, die wahre Realität zu erkennen, nämlich die geistliche Realität. Das, was um uns herum ist, ist eine natürliche Realität. Ja, dass gerade der Wind bläst, ist eine natürliche Realität. Aber die ist vergänglich. Die wird irgendwann nicht mehr sein. Aber Gott ist geistliche Realität. Und Gott möchte, dass wir in diese Realität eintauchen. Und das können wir nur durch Glauben, nicht durch Hoffnung. Es gibt noch ein sehr schönes Beispiel, wo das deutlich wird, was Glaube ist und was Hoffnung ist. Wenn ihr mal in Johannes 11 geht, die Verse 39 bis 40, die sind sicherlich bekannt. Das ist die Geschichte vom Lazarus. Und der Vers 39 beschreibt uns so ein bisschen den Zustand von dem Lazarus. Da heißt es nämlich, Jesus gibt die Anweisung, nehme den Stein weg. Aber die Martha, die sagt, Jesus, sei vorsichtig, was du da beauftragst. Denn Herr, er riecht schon, er ist schon 4 Tage hier. Also Lazarus war tot. Lazarus lag schon 4 Tage im Grab. Und normalerweise setzt dann die Verwesung schon ordentlich an in den warmen Ländern. Und der Geruch ist alles andere als angenehm. Hat nichts mit Knoblauch oder so zu tun. Und Martha sagt zum Herrn, Herr, willst du das wirklich, dass wir diesen stinkenden Knochen da aufmachen? Und dann gibt ja Jesus eine Lektion. Jesus sagt im 40. Vers dann, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und was er hier eigentlich damit sagt, ist Folgendes. Du, Martha, bist im Moment nicht in der Lage zu glauben, solange du es nicht gesehen hast. Aber Glauben kommt vor Schauen. Glauben kommt, bevor wir sehen. Glauben ist eine Herzens- und eine geistliche Angelegenheit und nicht eine physische Angelegenheit. Es ist einfach für jemanden zu glauben, wenn er es gesehen hat, ne? Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, glaubst du, dass in diesem Flasche Wasser drin ist? Dann würde jeder sagen, klar, ist Wasser drin, glaube ich. Ich wäre trotzdem vorsichtig, es könnte ja was anderes als Wasser sein, es kann eine klare Flüssigkeit sein. Ja? Aber wir glauben, das ist Wasser. Aber wie wäre das, wenn ich sagen würde, du siehst hier oben die Flasche rausgucken, glaubst du, dass in der Flasche Wasser ist? Es fängt unser Verstand an und überlegt, naja, die Blumen sehen noch relativ frisch aus, die brauchen ein bisschen Wasser. Die Wahrscheinlichkeit also hoch, also sage ich mal, ich glaube, es ist Wasser drin. Ja? Aber eigentlich nur, weil wir etwas im Physischen wahrgenommen haben, was uns dahin verstandesmäßig leitet, zu sagen, oh ja, ich glaube schon, dass es so ist. Aber das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Weil die Bibel sagt, der Glaube bringt die Dinge in die Realität und nicht umgekehrt die Realität, die Dinge in den Glauben. Und deswegen sagt Jesus der Martha, ich habe dir doch gesagt, dem Lazarus wird es gut gehen. Das hat er ihm vorher schon gesagt. Glaube nur. Und das Argument, was dir Martha bringt, ja, der stinkt. Weil sie auf der Verstandesebene versucht zu begreifen, was könnte Jesus jetzt noch tun. Das ist nicht Glaube. Wir brauchen den Glauben aus dem Herzen heraus, aus dem Geist heraus geführt. Der Glaube, der sagt, Lazarus lebt, auch wenn er schon 4 Tage scheinbar verwesend in diesem Grab liegt. Weil Jesus hat es gesagt. Und das sind dann auch die Zeugnisse, von denen das Alte und das Neue Testament spricht, von den großen Männern und Frauen, wo es heißt, sie haben geglaubt, sie waren, ihnen wurde es als gerechtigt angehört, weil diese Menschen ein Zeugnis, ein Glaubenszeugnis hatte, das nicht darauf gegründet war, dass es im Physischen zuerst und dann im Übernatürlichen war, sondern es war im Übernatürlichen und sie haben im Natürlichen gar nicht erlebt. Abraham hat nicht die vielen Nationen erlebt. Als Esther wusste, dass das Volk gerettet wurde nach ihren Gebeten, wusste sie nicht, wie es, dass es wirklich so geschehen würde. Das passierte erst danach. Aber sie glaubte. So könnte ich jetzt viele, viele Beispiele, David, Josua, Jericho. Was für ein Blödsinn, ja? Wir sollen da Krieg führen und was kriegen wir als Anweisung? Zieht da mit Pauken und Trompeten um so eine schwer befestigte Stadt herum. Was soll denn das bringen? Horst, Moni, Heidi und ich, wir hatten die tolle Gelegenheit, gestern Nacht auf einer Burg zu schlafen. Und wenn man in dieser Burg durch den Haupteingang durchgeht, die Mauer an der Stelle ist 4 Meter tief. Also 4 Meter, mich zweimal längs gelegt, nur um die Dimension zu geben. Und die Stadtmauer von Jericho war noch ein bisschen dicker. Und da gehen die mit Pauken und Trompeten rum. Wie sollen die mal jemals zusammenfahren? Ja. Aber Josua hatte Glaube. Weil er hatte die Anweisung vom Herrn und er wusste, der Herr kann Dinge in Realität bringen, auf seine Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Da fängt Glaube an. Weil in dem Moment, wo wir anfangen, mit unserem eigenen Verstand auszubadobern, wie Gott das wohl machen könnte, sind wir nicht mehr im Glauben, sondern versuchen, mit unserem Verstand Gottes Problem zu lösen. Und das wird nicht gelingen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein Zeugnis haben, an dem wir selbst dann festhalten, wenn die Welt und das Umfeld um uns herum sagt, gibt es keine Möglichkeit. Kann nie passieren. Dieses bisschen Quäkende aus den Trompeten wird diese Mauern hier nicht erschüttern. Und dann sich hinstellen zu können, zu sagen, ich weiß, dass ich weiß, weil ich den Glauben habe, dass Gott groß genug ist. Es ist. Und ich schäme mich nicht für dieses Zeugnis, auch wenn alle anderen mich verlachen. Ja? Da gebe ich euch nur mal 2 Referenzstellen, braucht ihr jetzt nicht reinzugehen. Beide aus dem Psalm 119. Einmal der Vers 31 und dann der Vers 152. Ja.
152.
Das sind beide Stellen, die zeigen, dass die dort, von denen hier die Rede ist, die ein Zeugnis vom Herrn gegeben haben, an diesem Zeugnis selbst dann festgehalten haben, wenn die Umstände alles andere, also eigentlich das Gegenteil verkündet haben. Ja? Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Wächter da auf der Mauer von Jericho auf diesen bunten Haufen von Israeliten runtergeguckt haben und sich kaputt gelacht haben. Die haben sie im Bauch gehalten. Ja, die haben wahrscheinlich gar nicht mehr die Chance gehabt, ihre Waffen festzuhalten, weil sie sich kaputt gelacht haben. Was machen die da für Blödsinn? Das wollen Krieger sein? Ja. Aber sie haben es getan. Ja. Lass uns mal in den Römer 4 in die Verse 17 bis 21 gehen. Das ist nochmal, also Römer 4, die Verse 17 bis 21. Wir gucken uns nochmal den Glauben des Abraham an, weil Abraham wird nicht umsonst der Vater des Glaubens genannt. Ich lese erstmal das Ganze, diesen Abschnitt komplett vor und dann gucken wir uns nochmal einzelne Zeile an. Wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, das war an Abraham gerichtet. Vor Gott ist er das auch, denn er vertraute auf den, der die Toten lebendig macht und das Nicht-Existierende ins Dasein ruft. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab er die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde, denn er hatte ihm gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde er im Glauben nicht schwach und zweifelte nicht an den Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Er war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Schauen wir nochmal auf die einzelnen Dinge. Da ist diese Verheißung an Abraham von Gott, ich habe dich Man beachte auf die Formulierung. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Das war lange bevor Isaak geboren wurde. Gott hat gesagt, es ist ein Faktum, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Unsere Entscheidung in dem Moment ist, glaube ich, was Gott sagt? Oder fange ich drüber nachzudenken und denke, ist ja ganz nett, was du sagst, aber ist ja völlig unrealistisch. Kann doch gar nicht funktionieren. Aber es heißt hier, Abraham vertraute auf den, und jetzt schreibt er auch nochmal ganz klar, warum er vertrauen kann, der die Toten lebendig macht und nicht Existierendes ins Dasein ruft. Also Abraham hat da schon den Glauben gehabt, dass Gott Tote lebendig machen kann. Wir kennen jetzt kein Ereignis aus dem Leben Abrahams, wo wir wissen, zu diesem Zeitpunkt, dass Gott Tote lebendig gemacht hat. Und trotzdem glaubte Abraham das. Und er spricht auch davon und sagt, er ruft das Nicht-Daseinende, also das, was nicht vorhanden ist, in Existenz. Da könnte man jetzt noch sagen, Abraham wusste, dass Gott die Welt geschaffen hat. Da war nichts und plötzlich sprach Gott und es war. Ja? Er wusste, wer Gott war. Er kannte die Größe Gottes. Die war bei ihm verwurzelt in seinem Herzen. Da gab es keinen Zweifel. Gott, was sagst du da? Ich soll noch Nachwuchs kriegen? Ich soll Vater vieler Nationen sein? Wie soll denn das gehen? Nein. Ein Gott, der Tote erweckt und das Nichtvorhandene ins Existierende spricht, dem vertraue ich. Da glaube ich. Und die nächsten zwei Verse beschreiben auch nochmal das Dilemma von Abraham in allen Details. Im Natürlichen heißt es, obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab er die Hoffnung nicht auf und glaubte. Der Satz hört nicht auf, er gab nicht die Hoffnung auf, sondern er glaubte. Das war der entscheidende Punkt. Er glaubte. Er hatte nicht nur die Hoffnung, dass da irgendwann mal was kommen würde, denn die Hoffnung hätte ihm sagen müssen, da kann nichts mehr kommen. Aber er glaubte, es heißt, er glaubte. Es ging nicht um Hoffnung, es ging um im Geistlichen schon Existierendes, was im Natürlichen noch manifestiert werden musste. Und dann heißt es weiter im Vers 19, hier wird nochmal die ganze Vernünftelei durchgegangen. Er selbst war schon fast 100 Jahre alt. Und er wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen konnte. Also sein Körper war schon abgestorben in der Beziehung. Und er wusste auch, dass Sarah zu alt war, um noch Kinder zu bekommen. Im Natürlichen. Also auf dieser Ebene der fünf Sinne des Verstandes gab es null Gründe für Abraham, noch zu glauben oder zu hoffen, dass diese Verheißung Gottes wahr werden würde. Und trotzdem schreibt hier Paulus über ihn, wurde er im Glauben nicht schwach. Abraham wurde im Glauben nicht schwach. Er mag vielleicht die Hoffnung verloren gehabt haben, aber den Glauben hat er nicht verloren. Weil er wusste, da ist ein Gott, der ist größer, als mein Verstand begreifen kann. Aber in meinem Herzen glaube ich, dass Gott es bewirkt. Wie auch immer. Warum? Er zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Das ist Glaube. Glaube heißt, ich zweifle nicht an dem, was Gott zusagt. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen, sagen wir. Das heißt, sie treten ein. Wir wissen nicht immer wann. Und die Männer und Frauen des Alten Testamentes haben, wie der Hebräer sagt, selbst die Dinge nicht in Existenz gesehen, aber sie haben geglaubt. Und dann heißt es hier noch weiter, nicht nur, dass er nicht zweifelte an den Zusagen Gottes, er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Also Vertrauen In Gott baut unseren Glauben sogar auf. Und wenn ich glaube, habe ich Vertrauen. Wenn ich vertraue, glaube ich umso mehr. Wenn ich glaube, habe ich Vertrauen. Ich glaube noch mehr. Ja, also ich baue mich im Vertrauen an Gott, in meinem Glauben auch auf. Ist etwas, was die Menschen bis heute nicht geschafft haben, nämlich ein Perpetuum mobile aufzubauen. Hier haben wir es. Ein Perpetuum mobile, also etwas, was sich ewig bewegt, ohne dass ich Energie zuführen muss. Gibt es nicht in der natürlichen Welt. Aber hier habe ich das Bild, das sagt, wenn ich vertraue in Gott, stärkt es meinen Glauben. Wenn es meinen Glauben stärkt, kann ich umso mehr vertrauen. Wenn ich Vertrauen habe, stärkt es wieder meinen Glauben. Ja. Und dann kommt eigentlich der Schlüsselvers in Vers 21. Und lasst uns diese Formulierung wirklich nochmal ganz bewusst lesen. Da heißt es, er, also Abraham, war sich völlig gewiss, das ist ein Glas. Ich bin mir völlig gewiss, das ist ein Glas. Da gibt es nichts dran zu rütteln, nichts zu schütteln, das ist ein Glas. Du kannst mit mir argumentieren bis zum St. Nimmerleinstag, das ist ein Glas. Ich bin mir völlig gewiss, dass das ein Glas ist. Abraham war sich völlig gewiss. Was war es? Wessen war er sich gewiss? Was war für ihn unumstößlich? Dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Also Gott ist kein Gott der leeren Versprechung. Gott ist ein Gott, der verspricht und tut. Gott ist ein Gott, der nicht nur irgendwas sagt und sich dann zurücklehnt und sagt, naja, jetzt haben sie es gehört, mal gucken, ob sie es glauben. Und Gott ist ein Gott, der die Dinge tut, die er verheißt. Das mussten die Israeliten und auch wir manchmal auch auf, ich sag mal, negative Weise feststellen. Weil Gott gab dem Mose die Aussagen, hier ist mein Segen für euch als Volk, wenn ihr gehorsam seid, und hier ist mein Fluch, wenn ihr nicht gehorsam seid. Und Mose legt sie dem Volk vor und sagt, ihr könnt wählen. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht gedacht hat, naja, bei dem Segen könnte ich mir vorstellen, dass Gott es macht, aber bei dem anderen, der ist ja viel zu gut, Herr Gott. Aber Gott hat gestraft. Und wisst ihr warum? Warum hat Gott gestraft, das Volk? Auf der einen Seite, weil er das gesagt hat, ja. Aber was war das Problem des Volkes? Bitte? Unglaube war das Problem. Nicht Ungehorsam, sondern Unglaube war das Problem. Ultimative Problem des Volkes. Ja. Weil sie haben nicht darauf vertraut, nicht geglaubt, dass Gott gewiss tun kann, was er sagt. Aber Gott musste es tun, weil er ein gerechter Gott ist. Und er hatte verheißen, Fluch oder Segen, ihr könnt wählen. Das Volk hat sich für Fluch entschieden, weil es Unglaube hatte. Und so hat Gott getan, was er verheißen hat. Gott kann das auch tun, was er verspricht. Das ist der Schlüssel zum Glauben. Dass wir verstehen, dass Gott kein Gott ist, der so leicht mal was hinsagt und so mal leicht irgendwas verspricht und sich dann irgendwann die Sache doch anders überlegt. Ja? Abrahams Glaube basierte auf dem Verständnis, wer Gott ist, was Gott tun kann, und dass seine Verheißungen, seine Zusagen eintreten. Und so konnte er glauben gegen alles, was sein Verstand sagte. Gegen alle Umstände. Und wir kennen den Ausgang der Geschichte. Und wir konnten sogar erleben, dass Abraham dann selbst erleben konnte, wie Gott ja irgendwie seinen Sohn von den Toten wieder auferstehen lässt. Weil das war sein Glaube. Ja, als er ihn auf den Altar legte. Und so sind wir auch aufgefordert, in die Fußstapfen derer zu treten, die diesen Glauben leben. Und Paulus sagt den Römern im 4. Kapitel, braucht er jetzt nicht aufzuschlagen, dass er sagt, es geht gar nicht darum, ob ihr Juden und damit Beschnittene seid und damit direkte Stammlinie Abrahams abstammt oder ob ihr Unbeschnittene, also Nicht-Juden seid, weil es nicht der Faktor, sondern der Faktor ist, habt ihr den Glauben, den euer Vater Abraham vorgelegt hat? Seid ihr bereit, in diese Fußstapfen hineinzutreten? Sodass ihr wirklich sagen könnt, ja, wir leben in Wahrhaftigkeit einen Glauben, der die Dinge jetzt bewegt und nicht irgendwann vielleicht. Ich möchte noch eine kurze Zwischenfrage reinbringen, nämlich, was ist eigentlich Wahrheit? Bitte? Eine Person? Ja? Was ist Wahrheit? Gottes Wort ist Wahrheit, ja? Jesus ist Wahrheit. Das ist die eine Seite der Wahrheit. Würdet ihr auch behaupten oder sagen, es ist wahr, dass dieses Glas auf einem Tisch steht? Es ist wahr, dass wenn ich das Glas von außen anpacke, dass ich keine nassen Finger kriege. Es ist wahr, dass ich durch dieses Glas, weil es klar ist, durchgucken kann. Ist alles wahr, ne? Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen Wahrheit, die wir mit unseren fünf Sinnen sozusagen definieren. Und sehr oft bleiben wir da hängen und sagen, für mich ist nur wahr, was ich gefühlt, gerochen, geschmeckt, gesehen oder gehört habe. Denkt an Thomas, seine erste Reaktion. Ich glaube erst, dass er auferstanden ist, wenn ich meine Hände in seine Hände gelegt habe. Dafür dürfen wir den Thomas nicht verurteilen, sondern ich möchte es nur als Beispiel nehmen. Das heißt, wir müssen bei Wahrheit immer differenzieren, über welche Wahrheit reden wir. Reden wir die verstandesmäßige Wahrheit und die ist nicht immer so ganz eindeutig. Ja? Ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Ja. Es war mal Wahrheit, dass die Erde eine Scheibe war. Ne? Oder ist es eben das, was ihr vorher gesagt habt, nämlich was auch im Johannes 17,17 steht? Wo es nämlich da heißt, heilige sie durch die Wahrheit, Jesus Gebet, dein Wort ist Wahrheit. Und damit bezieht er sich auf den Vater und der Sohn spricht die Wahrheit des Vaters und damit spricht der Sohn die Wahrheit und ist die Wahrheit, die lebendige Wahrheit. Und auch hier müssen wir uns wieder auf eine Ebene begeben, die eben eine geistliche Ebene ist und nicht gesteuert durch unsere fünf Sinne. Das ist, ohne dass ich da heute tiefer einsteigen will, das ist ein Thema für sich, aber gerade wenn die Umstände um uns herum uns suggerieren, eine Wahrheit, die nicht übereinstimmt mit der Wahrheit Gottes, dann laufen wir Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Josua stand oft genug in solchen Situationen. Da waren Heere um ihn herum. Oder da war diese unüberwindbare Stadtmauer. Die Wahrheit war, no way, dass ihr jemals in Jericho reinkommt. Geschweige denn, dass ihr die Stadt platt machen werdet. Das war die physische Wahrheit. Und dann gab es die Wahrheit Gottes, die da sagte, sieh um die Mauern mit Pauken und Trompeten und die Stadt wird fallen. Josua konnte sich für die eine oder die andere Wahrheit entscheiden. Hätte er sich auf seine fünf Sinne verlassen, wären die wahrscheinlich abgezogen, und zwar gleich sofort. Dann gesagt, geh mal lieber woanders hin, wo wir es leichter haben. Aber er hat sich für die geistliche Wahrheit entschieden, Gottes Wort, Gottes Zusage. Und die sagte, ihr werdet diese Stadt einnehmen. Das heißt, auch für uns in unserem Glaubensleben ist es immer wichtig, gerade wenn wir in der Situation sind, wo wir denken, jetzt geht es nicht weiter. Rein aus den Umständen, es gibt keine Lösung. Gerade dann ist es umso wichtiger zu verstehen, was sagt Gott über diese Situation. Und ich glaube, ich kann ziemlich uneingeschränkt sagen, Gott hat eine andere Realität vor Augen, als wir sie vor Augen haben. Und dann sind wir wieder zurück beim Heiligen Geist. Weil er ist derjenige, der uns die Realität Gottes vermitteln kann, wenn wir ihn anhören und wenn wir auf ihn hören. Und Glaube hilft uns, in diese Realität hineinzugehen, in diese Wahrheit hineinzugehen. Aber das geht nur aus dem Herzen, wo der Heilige Geist drin wohnt, der uns in diesen Glauben führt. Ja. Hier sind wir in einer, wir laufen auf einem schmalen Zaun obendrauf, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Weil ich kann rechts oder links von diesem Zaun runterfahren. Wenn ich links runterfalle, dann bin ich ganz schnell in diesem Punkt, dass ich sage, ich habe gehört vom Herrn, dass ich jetzt und hier einen Sack voll Gold auf diesen Tisch bekomme und den proklamiere ich jetzt und jetzt ist er hier. Glaube. Kann Gott das? Ja, er kann. Hat es mir gerade gesagt? Aber ich sage doch, ich kann Gottes Wort proklamieren und Gottes Wort sagt, ich soll reiches Leben führen. Ein Leben in der Fülle, im Überfluss. So ein Sack Gold wäre Überfluss. Und dann komme ich schnell an den Punkt, wo Vermessenheit, wie immer das beschreiben wird, also etwas eintritt, wo ich jetzt versuche, Gott zu zwingen, also schon widersinnig per se, aber ich sage es trotzdem, zu zwingen, etwas zu tun, weil ich mir irgendwas aus seinem Wort zusammenklaube. Das hat dann nichts mehr mit Glaube zu tun. Da fängt mein Verstand wieder an. Ne? Gott, du musst das doch tun. Du weißt doch, dass ich jetzt diesen Klumpen Gold brauche. Oder Batzen Gold, habt ihr gestern gehört. Ne? Ja? Also hier müssen wir aufpassen und das wird sicherlich nochmal ein Thema für sich sein, wie wir diese Grenze erkennen können. Ich glaube, ein entscheidender Schlüssel ist, immer dann, wenn Gott im Mittelpunkt aller Ehre, Dank, Lobpreis für etwas steht, das heißt, er allein bekommt das Lob und den Dank für wie er handelt, was er tut, dann denke ich, sind wir auf der richtigen Seite vom Zaun. Immer dann, wenn da Zweifel dran zu sitzen sind. Ja, habe ich nicht toll gebetet und jetzt ist es passiert? Ja, dann kriegt nicht mehr Gott die Ehre, sondern jemand anders. Dann bin ich mit Sicherheit schon auf der falschen Seite runtergefahren vom Zaun. Also insofern, ja, die Realität Gottes wahrnehmen. Und da dürfen wir dann drauf stehen, im Glauben. Aber es ist immer noch Gott, der dann das auch manifestiert. Ja. Lassen wir mir zwei Stellen noch schließen, die das auch nochmal beleuchten. Einmal Epheser 2, die Verse 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Also durch Gnade, mittels des Glaubens sind wir errettet. Und das nicht aus euch, also nicht aus uns selbst, ist die Gabe Gottes. Nicht aus Werken, auf das sich niemand rühme. Also ihr macht es nochmal ganz klar. Es kommt alles von Gott. Es ist Gottes Gnade. Es ist der Glaube, den er in uns hineinlegt. Selbst das kommt von ihm, dass uns diese Errettung gibt. Im Gegensatz dazu, oder nochmal ein ergänzender Vers dazu im Johannes 3, 27. Das macht es auch klar, wo alles herkommt. 3, Vers 27. Da heißt es, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Alles andere ist Menschenwerk, hat keinen Bestand und ist definitiv nicht von Gott. Nur das, was wir wirklich in die Ewigkeit sozusagen hinübernehmen können, was Bestand hat, das muss aus dem Himmel kommen, muss von Gott kommen. Und das wiederum kann ich nur durch Glauben. Ein Gott, der zu allem fähig ist. Der Derek Prince hat mal einen schönen Vers oder ein schönes Zitat in diesem Kontext gesprochen oder geschrieben. Da heißt es, Glaube empfängt. Vermessenheit reißt an sich. Ja. Lass uns in ein Leben führen, wo wir wirklich auf Empfang stehen, wo wir suchen, was Gott in uns hineinlegen möchte. Und nicht in eine Position, wo wir meinen, wir müssten Gott sagen, was jetzt dran ist. Oder wir ihn versuchen wollen zu zwingen, alles sowieso völlig illusorisch, aber dass wir versuchen wollen, ihn zu zwingen, nach unserem Denken zu handeln oder zu entscheiden. Ja. Das Schlimme ist, manchmal tut es Gott ja sogar. Ne? Bileam ist so ein gutes Beispiel. Ja? Weil Bileam selbst nicht mehr hören konnte, hat er halt den Esel benutzt, damit er endlich mal zu Sinnen kam. Ne? Ja, aber Bileam wollte Gottes Arm, also nach seinen, ja, wenn er das macht, dann kriege ich mehr Geld. Ja. Also mein um in Zusammenfassung von dem heutigen, mir ist einfach wichtig, dass wir verstehen, es braucht den Glauben von Gott, der in unserem Herzen liegt, der uns zu Nachfolgern werden lässt. Und Glaube ist etwas, was Gottes Realität im Jetzt ja, wahrnimmt. Und Glaube ist etwas, das mich wegführt von Dingen, die nicht Gott wohlgefällig sind, hineinführt in die Dinge, die Gott für mich hat. Glaube ist nicht statisch, sondern dynamisch. Weil Glaube will mich bewegen oder möchte Dinge bewegen. Die Dinge, die Gott bewegen möchte. Und deswegen, ohne Glaube haben wir keine Möglichkeit, Nachfolger Christi zu sein. Alles, was auf unserer Verstandesebene abläuft, wo wir meinen, ich muss dies und das und jenes tun, dann wird das Gott schon gefallen. Oder dann habe ich für Gott was gemacht. Wenn sie nicht zuerst aus Glauben kommen, ist es völlig sinnloses Abrackern. Deswegen ist es auch so interessant, wenn ein Paulus sagt, folgt mir nach, dann sagt er eigentlich nicht, folgt mir Paulus nach, sondern folgt mir nach, der ich dem Jesus nachgefolgt bin. Weil er konnte aus der Position sprechen, dass er sagt, ich habe geglaubt. Und das war das, wozu er uns aufgefordert hat. So bete ich, dass wir einen Glauben in uns heranwachsen lassen. Wo der Heilige Geist uns an die Hand nehmen kann. Und die Realität des Vaters und des Sohnes in allen Situationen unseres Lebens zu zeigen. Und wir die Zuversicht und das Vertrauen haben, dass das die wahre Realität ist. Herr, hilf uns da drin. Herr, stärke du unseren Glauben. Sprich du nur ein Wort, Herr. Du brauchst nicht in mein Haus zu kommen. Sprich du nur ein Wort und mein Diener wird gesund sein. Jesus war überrascht über den Glauben des Hauptmanns. Er sagt, ich habe noch nirgendwo in diesem Land einen größeren Glauben als diesen gesehen. Herr, sprich nur ein Wort und es ist. Das ist der Glaube, den wir brauchen, Herr. Hilf uns dabei. Amen.